Lass dich nicht ablenken. Ich bin auf einen Bibeltext gestoßen oder habe mich daran erinnert, den wir im Lukas-Evangelium finden, Kapitel 8 und da ab Vers 4. Das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld und da weist Jesus auf verschiedene Aspekte hin, die uns Menschen ablenken können von dem, was wesentlich und wichtig ist, von dem, was erste Priorität in unserem Leben haben sollte. Und nun möchte ich auf einen Aspekt noch im Voraus hinweisen und eure Neugier ein bisschen wecken, euer Mitdenken auch anregen. Der Evangelist Lukas, der schreibt in seiner Einleitung zum Lukas-Evangelium, oder wir können daraus entnehmen, dass er diese Geschichten von Jesus, die er aufgeschrieben hat, einem Herrn Theophilus gewidmet hat, hochgeehrter Theophilus, so spricht er ihn an. Und er schreibt ihm, dass er diese Geschichten von Jesus nochmal nachgeforscht hat, auch mit den Zeit- und Augenzeugen gesprochen hat und dass er diese Geschichten in guter Ordnung für ihn aufgeschrieben hätte, damit er den sicheren Grund der Lehre erfahre, in der er schon unterwiesen wurde. Also er hatte schon etwas von Jesus wohl gehört, hatte Interesse bekundet und der Lukas hat für ihn das Lukas-Evangelium aufgeschrieben. Wir haben dem Umstand, jetzt ganz menschlich bedacht, zu verdanken, dass wir das Lukas-Evangelium haben oder das Evangelium von Jesus Christus nach Lukas. Und warum ich das sage, er schreibt ihm, ich habe es dir in guter Ordnung aufgeschrieben. Er hatte damit ja das Anliegen, dem Theophilus Jesus nahezubringen. Und er hat ihm auch die Apostelgeschichte gewidmet. Da spricht er ihn aber plötzlich als Bruder und Freund an. Und wir können davon ausgehen, dass Theophilus durch das Lesen des Lukas-Evangeliums zum Glauben an Jesus Christus fand. Und diesen Aspekt, den habe ich jetzt auch im Hinterkopf gehabt, als ich mir so das Umfeld des Textes, den wir gleich lesen werden, anschauen. Ich möchte im Voraus darauf hinweisen. In Kapitel 7, im zweiten Teil, da nimmt der Lukas den Fokus auf eine kleinere Gruppe von Männern. Simon, der Pharisäer, hatte Jesus zum Essen eingeladen und da waren noch ein paar andere dabei. Und in diese Runde kommt plötzlich unerhörterweise auch noch eine Frau, eine stadtbekannte Frau, eine Sünderin, höchstwahrscheinlich war es eine Prostituierte. Im Orient lag man damals zu Tische, man saß nicht am Tisch, so wie wir, sondern man lag auf Polstern. In der Mitte war die Tischplatte leicht erhöht, nicht so hoch wie unsere Tische, vom Boden weg. Und dann konnte man sich da so die Speisen nehmen. Die Füße also waren weggestreckt von dieser Tafel. Und diese Frau, die da kommt, macht sich an den Füßen von Jesus zu schaffen. Ich glaube, das wäre auch heute noch ein bisschen peinlich in der Männerrunde und würde manche die anderen anschauen und sagen, ey, was soll denn das jetzt werden? Die Frau wollte die Füße von Jesus salben und es überkommt sie. Sie weint, benetzt die Füße von Jesus mit ihren Tränen, wischt sie dann mit ihren Haaren wieder ab und salbt sie dann mit der Salbe, die sie mitgebracht hat. Ein Ausdruck ihrer Liebe und Dankbarkeit zu Jesus. Und soweit einmal das Geschehen der Simon und die anderen, also Simon jedenfalls, sagt sich, also wenn dieser Jesus ein Prophet wäre, dann wüsste er, was das für eine Frau ist und würde sich das nicht einfach so gefallen lassen. Jesus kennt seine Gedanken und er sagt dann noch, hör mal, ich habe dir eine Geschichte zu erzählen, Simon. Ja, okay, erzähl. Da war einer, der hatte zwei Schuldner. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner, der eine schuldete ihm viel, der andere wenig. Und weil beide es nicht bezahlen konnten, erließ er beiden die Schuld. Was meinst du, welcher von den beiden wird ihn mehr lieben? Ist doch klar, sagt der Simon, der mehr Schuld erlassen bekommen hat. Ja, genau. Und dann weist Jesus auf diese Frau hin und sagt, siehst du, diese Frau zeigt viel Liebe, ihr wurde viel vergeben. Und ich sage es jetzt in Bezug auf den Text, den wir gleich lesen werden, in ihr Herz ist der gute Same des Wortes Gottes in der Begegnung mit Jesus hineingefallen und hat Frucht gebracht. Ihr Herzensboden war ein guter Ackerboden. Jetzt lesen wir diese Geschichte. Und der Lukas nimmt den Zoom sozusagen wieder raus und es wird eine ganz große Kulisse eröffnet. Jesus, wo er auftrat, wirkte er wie ein Magnet und die Menschen strömten zusammen. So, Vers 4, der Einstieg. Als nun eine große Menge beieinander war und sie aus den Städten zu ihm eilten, zu Jesus also, redete er in einem Gleichnis. Es ging ein Sämann aus, zu säen seinen Samen. Und indem er säte, fiel einiges auf den Weg und wurde zertreten. Und die Vögel unter dem Himmel fraßen's auf. Und einiges fiel auf den Fels, und als es aufging, verdorrte es. Also dünne Humusschicht, keine Wasserspeicherung möglich. Und es verdorrte, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und einiges, drittes Ackerfeld, und einiges fiel mitten unter die Dornen, und die Dornen gingen mit auf und erstickten's. Und einiges fiel auf gutes Land, und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Als er das sagte, rief er: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Es fragten ihn aber seine Jünger, was dies Gleichnis bedeute. Er aber sprach: Euch ist gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen, den anderen aber in Gleichnissen, damit sie es nicht sehen, auch wenn sie es sehen, und nicht verstehen, auch wenn sie es hören. An der Stelle möchte ich kurz stoppen, denn beim Lesen dieses Textes, als ich den nach längerer Zeit mal wieder gelesen hatte, blieb ich gedanklich daran hängen. Und ich möchte vermeiden, dass ihr jetzt gedanklich daran hängen bleibt und mir nicht mehr folgen könnt. Deshalb ein kurzer Vermerk oder auf die Frage, warum sollen das die anderen nicht verstehen? Ist so unverständlich, Jesus wollte doch eigentlich alle Menschen erreichen oder wie oder doch nicht. Also für mich ist die naheliegendste und einfache kurze Antwort die: Wer zu Jesus kommt und sagt, Jesus, ich verstehe das nicht, kannst du es mir bitte erklären? Der bekommt Antwort, so wie die Jünger jetzt auch. Wer aber, und so waren ja viele in dieser Menschenmenge auch unterwegs, wer aber so sagt, na, jetzt will ich ja mal sehen, da, dieser Jesus macht ja echt Schlagzeilen, oh, da ist er, jetzt, da gehe ich jetzt mal hin, will er mal sehen, ich halte ja ehrlich gesagt nicht so viel von ihm und bin so ein bisschen, kann das alles nicht so wirklich glauben, aber mal sehen, was der so zu sagen hat. Für den bleibt vieles ein Rätsel. Aber derjenige, der kommt und sagt, Jesus, ich will es gerne verstehen, könntest du mir bitte diese Frage beantworten? Der bekommt von Jesus Antwort. Ein zweiter Aspekt ist natürlich auch der, dass Jesus heilsgeschichtlich ans Kreuz musste und deshalb für viele unklar blieb bis zum Schluss, wer er wirklich war, auch sein Leiden und Sterben. Seine Jünger haben es nicht verstanden und andere haben das dann als Zeichen abgetan, eingeordnet. Naja, also er war es ja wohl doch nicht, sonst wäre er jetzt am Kreuz nicht gestorben. Das nur als kurzer Einschub. Und jetzt könnt ihr mir wieder folgen, beziehungsweise dem Bibeltext, den wir vorhin lesen wollen. Jetzt kommt die Erklärung von Jesus auf die Frage der Jünger, was das denn bedeuten würde, die Bilder, die er da entfaltet und beschrieben hatte. Das Gleichnis aber bedeutet dies: Der Same ist das Wort Gottes. Die aber auf dem Weg, das sind die, die es hören, danach kommt der Teufel und nimmt das Wort aus ihrem Herzen, damit sie nicht glauben und selig werden. Die aber auf dem Fels sind die, wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an. Doch sie haben keine Wurzel. Eine Zeit lang glauben sie, und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Was aber unter die Dornen fiel, das sind die, die es hören und gehen hin und ersticken unter den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden des Lebens und bringen keine Frucht. Das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Lass dich nicht ablenken. hier mehrere Möglichkeiten, die Jesus schildert, wie Menschen sich ablenken lassen von dem, was das Wichtigste eigentlich für ihr Leben wäre, nämlich, dass ihr Leben in die intakte Enge von Liebe, von Vertrauen und Offenheit geprägte Beziehung mit Gott kommt. Dazu muss man ja Gottes Gedanken kennenlernen. Und ganz klassisch war das immer so, durch sein Wort können wir Gottes Gedanken kennenlernen, können wir über ihn vieles erfahren, über die Werte und Maßstäbe, die er auch unserem Leben gibt, damit es gelingen kann. Jesus erklärt und schildert nun, wie das Wort Gottes unterschiedlich bei Menschen ankommt oder eben nicht ankommt. Und in dem ersten Beispiel weiß ich nicht, wie viele von uns das vielleicht direkt auch mit ihrer Lebenserfahrung verbinden können, dass sie sagen, ja, das kenne ich. Ich habe Menschen in meinem Umfeld, mit denen bin ich schon mal ins Gespräch gekommen über meinen Glauben an Jesus Christus, überhaupt über Glaubensfragen, über Ewigkeit, über Rettung und Verlorenheit. Und ja, das ging irgendwie gefühlt da rein und da raus. Oder da hat jemand signalisiert, hey, ich kann damit nichts anfangen, es interessiert mich nicht. Es lässt mich völlig unberührt und kalt. Ich verstehe auch nicht, dass du so einen Humbug glauben kannst. Oder ich finde die Bibel ein total langweiliges Buch. Ich habe schon angefangen, mal versucht darin zu lesen, es versteht ja kein Mensch. Also ich habe das schnell wieder zugeklappt und ist für mich abgehakt. Ich weiß nicht, ob ihr solche Erfahrungen aus dem persönlichen Gespräch mit Mitmenschen kennt oder vielleicht auch aus eurer eigenen Lebensbiografie. Dass ihr eine Phase und eine Zeit in eurem Leben erinnern könnt, in der ihr sagt, ja, so war das damals, es hat mich kalt gelassen, es hat mich nicht angesprochen, es hat mich nicht groß interessiert. Nun habe ich mir die Frage gestellt, was macht Jesus hier eigentlich mit diesem Gleichnis? Will er den Jüngern vermitteln, also eine objektive, sachliche Feststellung, das ist nun mal so, das wirst du im Alltag immer wieder so erleben bei Mitmenschen, dass sie das Wort Gottes kalt lässt. Und damit muss man eben leben, das muss man so hinnehmen. Und vielleicht wäre ja auch die Aussage dann naheliegend zu sagen, ich habe ihm gesagt, ich habe meine Pflicht getan, ich habe es ihm gesagt, mehr kann ich nicht tun und damit bin ich jetzt aus der Verantwortung, soll er damit machen, was er will. Ist das das Anliegen von Jesus an der Stelle? Wie seht ihr das? Mir reicht ein zustimmendes oder auch Wie seht ihr das? Muss man es einfach so akzeptieren? Also ich sehe da gemischte Blicke, erwartungsvolle, dann teilweise aber doch auch eher ablehnende. Da können wir ein Argument ins Feld führen, warum Jesus das nicht so gemeint haben kann. Und ganz naheliegend ist für mich, und da ist es gut, wenn wir uns in der Bibel auskennen, die Bibel auch im Gesamtzusammenhang kennen. Ein Beispiel möchte ich nennen, 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 5. Da schreibt der Apostel Paulus an seinen jungen Freund Timotheus, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ja, okay, wenn Gott es will, dann soll er es halt auch machen, oder? Und wenn er es nicht will, ist es wahrscheinlich ein Zeichen dafür, dass jemand da nichts versteht und nichts annimmt und nichts passiert bei ihm. Nein, auch da ist es gut, wenn wir die Bibel im Zusammenhang lesen, denn Paulus schreibt genau aufgrund dieser Aussage, oder sie führt zu dieser Aussage, aber aufgrund dieser Fragestellung und dieses Themas schreibt er 1. Timotheus 2, Vers 1, das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde aufrufe, ist das Gebet. Betet für alle Menschen. Und dann Punkt, 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 führt es zu dieser Aussage. Denn Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Der Mensch von Natur ist gar nicht fähig, das Wort Gottes zu hören. So wie der Mensch von Natur ist, Paulus schreibt in 1. Korinther Kapitel 2, Vers 14, der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geiste Gottes, er vermag es auch nicht. Ich habe es heute Morgen nochmal in der neuen Genfer Übersetzung gelesen, etwas heutigem Deutsch, ich habe es jetzt leider nicht dabei, oder heißt es, es erscheint ihm alles als Unsinn, dass der Mensch, wie er von Natur ist, und vielleicht kennen das manche von euch aus ihrer eigenen Lebensbiografie, aber vielleicht auch aus dem Gespräch mit Menschen. Das ist erst einmal die Lage des Menschen. Er ist gar nicht fähig zu hören. Ja, wie kommt es dann, dass einer mit hörenden Ohren hört, wie Jesus auch hier, nachdem er das Gleichnis gesagt hat, wer da Ohren hat zu hören, der höre. Da gibt es im Alten Testament auch eine Aussage, ein hörendes Ohr und ein sehendes Auge schenkt beides der Herr. Und insofern, wenn wir für Menschen beten, dann ist das, beschreibt das einen Vorgang. Wenn wir jetzt das Bild nehmen, wie Jesus das verwendet, es ging ein Sämann auszusäen, seinen Samen, und indem er säte, fiel einiges auf den Weg, wurde zertreten und die Vögel unter dem Himmel fraßen's auf. Was könnte man denn machen? Also es war ja kein geteerter Weg oder betonierter Weg, um den Jesus da beschreibt, sondern ein festgetretener Erdbodenweg, schätze ich mal. Und was könnte man da machen? Ja, da müssen wir irgendwie den Bagger anrücken lassen oder zumindest eine Umgrabegabel oder einen Spaten, und man müsste diesen Boden aufbrechen, damit da der Same hineinfallen kann, nicht nur oberflächlich liegen bleibt und dann die Vögel ihn sofort wieder wegfressen oder er zertreten wird von den Leuten. Und wenn wir für Menschen beten, dann arbeitet Gott an dem Herz dieses Menschen, für den du betest. Ich vergesse nicht die Aussage von Friedhold Vogel, wer ihn nicht kennt, auf Sermon Online, da kann man auch manche Predigten von ihm noch finden. Er ist schon ja vor einigen Jahren gestorben. Ich habe manche Veranstaltungen besucht, wo er gesprochen hatte, unter anderem auch ein Gebetsseminar. Und er war ein Mann des Gebetes, für mich sehr beeindruckend. Und er hat mir den Satz eingeprägt, betende Christen sind wie Brückenköpfe für Gottes Handeln in dieser Welt. Betende Christen sind wie Brückenköpfe für Gottes Handeln in dieser Welt. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, dass ihnen also die Herzensaugen aufgehen. Es geht ja nicht um die äußeren Augen, es geht um die Herzensaugen. Es geht um das Herz, das vernehmen soll und hören soll, die geistlichen Ohren, die da hören sollen. Wenn wir für Menschen beten, dann arbeitet Gott an ihnen. Brückenkopf, hat er gesagt, wenn über einen Fluss eine Brücke gebaut werden soll, dann wird links und rechts ein Brückenkopf betoniert oder hergestellt, da wird die Brücke dann aufgesetzt. Und er sagte, so ist das, wenn Christen beten, dann dockt da Gott an der Stelle, an dem Menschen, für den wir beten. Und er bearbeitet diesen Herzensboden. Es gibt manche Zeugnisse, und vielleicht hast du es erkannt in deinem eigenen Leben, es gab Menschen, die für dich gebetet haben. Wir haben kürzlich die Großtaufe gehabt am Waldsee in Mohard, das ist schon ein bisschen her, 7. Juli. Und ich habe all die Lebensgeschichten durchgelesen, wie diese Täuflinge zum Glauben kamen. Und es war eigentlich immer erkennbar, irgendjemand hat für diese Person gebetet. Wenn es die Oma war, und deshalb an der Stelle schon vermerkt, wenn du eine Oma bist und deine Kräfte nachlassen und du denkst, oh, für was kann man mich noch gebrauchen? Gott kann dich gebrauchen und will dich gebrauchen, und im Himmel wirst du vielleicht mal deutlich und werden wir alle miteinander erkennen, wer die wichtigere Arbeit getan hat. Diejenigen, die beten oder die, die predigen und da vorne stehen und so vordergründig wichtig erscheinen. Aber in meiner eigenen Lebensgeschichte, ich weiß, ich bin als Versammlungskind aufgewachsen, sozusagen schon von klein auf mitgenommen worden in die Gottesdienste, aber es hat mich vor allem ab meinen Teenagerjahren überhaupt nicht mehr interessiert. Es ging auch da rein und da raus. Aber meine Oma hat für mich gebetet. Die hat mein Schauspiel durchschaut. Ich habe äußerlich so fromm getan, aber auch schon Klavier gespielt zur Gemeindegesangbegleitung. Leute haben mich dann angesprochen und gesagt, Mensch, du bist doch musikalisch, du könntest doch im Chor mitsingen. Und ich habe gesagt, ich kann nicht singen. Was ich sagen wollte, war, das kann ich nicht singen. Was die da singen als Bekenntnis, das kann ich nicht singen. Und dann haben sie gesagt, du kannst doch singen, hab doch gehört, wie du singen kannst schon. So, nee, das funktioniert nicht, habe ich gesagt. Ich wollte da einfach nicht heucheln. So ehrlich war ich damals. Aber so haben Leute für mich gebetet und ja, meine Oma war eine davon. Und am Ende hat Gott es hingebracht, dass ich zum Glauben fand, um dann festzustellen, warum habe ich das eigentlich nicht früher getan? War das Beste, was mir passieren konnte, mein Leben in die Arme von Jesus werfen. Nun aber, es soll uns eine Ermutigung sein, beten wir für Menschen, wo wir den Eindruck haben, da geht kein Schuss rein, irgendwie der versteht nichts, den interessiert es nicht und wenn ich ihn das nächste Mal treffe und gerne anknüpfen würde an dem, was ich da mit ihm schon besprochen habe, dann habe ich den Eindruck, ist ja alles weg, ist ja gar nichts geblieben, alles weggepickt für den Vögeln. Und Jesus erklärt, die aber auf dem Weg, das sind die, Vers 12, die es hören, danach kommt der Teufel und nimmt das Wort aus ihrem Herzen, damit sie nicht glauben und selig werden. Jawohl, der Teufel, der Widersacher, der hat das Anliegen, dass es sofort alles wieder weg ist und vergessen ist und nichts davon hängen bleibt. Aber wir wollen für solche Menschen beten und damit rechnen, Gott ist stärker und er will, dass allen Menschen geholfen werde, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Alle Menschen. Wer ist das? Das habe ich auch von Friedhof Vogel gelernt. Da können wir nicht für alle Milliarden dieser Welt einzeln beten, aber niemanden ausschließen, meint das. Wer ist dein Nächster, dein Nachbar, dein Schulkollege, dein Studienkollege? Bete für diese Menschen. Und ich weiß aus persönlicher Erfahrung, Menschen, die mir Schwierigkeiten machen im Alltag, für die muss ich am meisten beten. Muss, weil ich sonst da irgendwie eine Bitterkeit sich im Herzen entwickeln kann und ich nicht mehr fröhlich als Christ leben kann. Und deshalb muss ich für diese Menschen beten und sie segnen. Und bei einem habe ich kürzlich gedacht, warum habe ich diesen Nachbarn da jetzt im Wald, Nachbar, ich will das nicht so weit ausdehnen, habe ich gesagt, vielleicht hat er niemand, der für ihn betet. Ja, vielleicht hat er niemand, der für ihn betet. Und jetzt hat Gott den mir so in den Weg gestellt, so richtig quer, dass ich nicht anders kann, als für den zu beten. Also ich habe angefangen, brauche immer wieder den Impuls, da dran zu bleiben, bin gespannt, was der Herr noch daraus macht. Ich habe immer wieder den Eindruck, ja, es ist jetzt was passiert, ich habe mir die Dinge ganz anders menschlich gedacht und jetzt merke ich plötzlich, der Herr wirkt. Vielleicht auch vorbereiten mal für ein gutes Gespräch, wenn es da auf den Glauben gehen soll und kann. Beten für alle Menschen, damit der Herzensboden vorbereitet wird. Fritz Berger, der Gründer unserer Gemeinde in der Schweiz, unserer Muttergemeinde in der Schweiz, seiner Lebensbiografie erwähnt er ganz kurz seine Patentante. Und er sagt, die hat mich ausgebettet, die hat mich herausgebetet. Also, und er selbst war schon am Ringen und Fragen und Suchen, denn er war gebunden, er war süchtig, er war alkoholsüchtig, nikotinsüchtig und spielsüchtig. Das klingt ja so wie heute, ja, ganz zeitgemäß. Und er kam da nicht raus, hat das bisschen Geld, was er verdient hat als Handwerker, versoffen, verraucht und verspielt. Und die Familie hat gehungert und es hat ihn angeklagt. Und er wollte aufhören damit und konnte nicht. Und hat immer wieder selbst gebetet, Gott, hilf mir doch. Hilf mir heraus da. Und dann hat er ein ganz unkonventionelles Bekehrungserlebnis gehabt. müsst ihr selber mal lesen, von der überschwänglichen Gnade Gottes in meinem Leben, so lautet dieser Buchtitel, kann man noch kriegen im Internet auch. Und er sagt von seiner Patentante, die hat mich herausgebetet. Die war vielleicht eine Frau, die hat immer wieder diesen Fritz vor Jesus gebracht, vor Gott gebracht und sagt, bitte rette ihn, du bist doch auch für ihn am Kreuz gestorben, zieh ihn zu dir, bitte, bleib dran. Und wenn du merkst, du bist alleine schwach und nachlässig, nimm dir jemand dazu und sag, jawohl, ich will dranbleiben. Matthäus 18, Vers 19 hat mich kürzlich wieder neu ermutigt. Da heißt es, wo zwei eins werden in meinem Namen, um was sie bitten, das soll ihnen werden von meinem himmlischen Vater. Was für eine gewaltige Aussage, wenn es dem Willen Gottes entspricht, dass wir wirklich erwarten können, dass Gott handelt. So, das wäre das erste Ackerfelden, was wir davon lernen können. Die aber auf dem Fels, sagt Jesus in Vers 13, das sind die, wenn sie es hören, jetzt das zweite Feld, wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an, doch sie haben keine Wurzel. Eine Zeit lang glauben sie und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Die auf dem Fels, dünne Humusschicht, dieses Bild. Das Pflänzchen geht auf, sagt, hey, da ist ja was. Und dann kommt die Sonne und plötzlich ist es nicht mehr da. Was war da jetzt? Es hat keine Wurzel, es kann nicht in die Tiefe. Auch hier geht es darum, dass der Herzensboden aufgebrochen wird und die Wurzeln eindringen können, dass da Feuchtigkeit gespeichert werden kann, um es mal in diesem Bild, das Jesus verwendet, auszudrücken. Und ich erinnere mich an mein eigenes zum Glauben kommen und die erste Zeit danach. Es gibt ja so ein alttestamentliches Bild, das man gleichsetzen kann oder als Vorschattung bezeichnen kann zu dem, wie ein Mensch zum Glauben kommt. Israel in der Knechtschaft in Ägypten, in der Knechtschaft unter dem Pharao, wird durch Mose im Auftrag Gottes herausgeführt aus der Knechtschaft und es geht Richtung gelobtes Land, Land Kanaan, das Land, in dem Gottes Segen fließt. Und ja, erstmal gibt es die große Not. Nachdem sie rausgegangen sind, kommt der Pharao zur Besinnung und sagt, was habe ich eigentlich gemacht? Ich habe meine billigsten Arbeitskräfte ziehen lassen, hol die mir zurück. Und er schickt sein Heer hinter ihnen her. Und die stehen, Israel steht vor dem Meer und die Armee hinter sich und sie wissen nicht mehr weiter. Gott teilt das Meer und sie können wundersam hindurchziehen und im Grunde genommen hat der Feind, der ursprüngliche Feind, kein Anrecht mehr auf sie. Damit und kein, ja, er kann sie nicht mehr, ihnen nicht mehr schaden. Ein Bild dafür, dass Menschen wie Menschen von der Knechtschaft Satans befreit werden, im Glauben, durch den Glauben an Jesus herausgelöst, herauserlöst wurden und die Befreiung erfahren können im Glauben an Jesus Christus aus diesem Gefangensein oder der Knechtschaft Satans. So, und als ich nun 1990 zum Glauben gekommen war, die ersten Jahre danach, die erscheinen mir wie Dürrezeiten. Also bei Israel ging es dann später auch noch weiter, die wurden durch die Wüste geführt und da war es nicht so besonders schön. Gott hat sie zwar versorgt, aber es gab immer wieder Glaubensproben. Das nächste Problem war da und dann hat das Volk immer wieder gemurrt. Was hätten sie lernen sollen dieser Zeit? Zu vertrauen, dass Gott da ist und dass er es versprochen hat, sie in das verheißene Land zu bringen und dass er sie versorgt, spätestens rechtzeitig. Aber sie haben immer wieder gemurrt, haben gesagt, in Ägypten, da war es so schön, da gab es die Fleischtöpfe und Knoblauch. Och, warum hast du uns Mose überhaupt herausgeführt? Sollen wir hier in dieser Wüste ums Leben kommen oder was? Also immer wieder. Und so war es manchmal dann auch bei mir. Das Gewohnte, das Altvertraute, das Lockte und die Schwierigkeiten, die da waren, ja, die haben mir gezeigt, irgendwie, ich brauche Kraft. Was ist Christsein? Ich habe gelernt, und das muss meines Erachtens jeder, der zum Glauben gekommen ist, lernen. Im Christsein geht es nicht um deine Kraft, nicht um das, was du kannst, sondern es geht um die Möglichkeit von Jesus, wer Jesus ist und was Jesus kann. Christsein heißt Jesus Christus wirksam, wohnend und wirksam in dir. Das ist Christsein. Paulus schreibt, nicht mehr ich lebe, sondern Christsein bedeutet für mich, Christus lebt in mir. Was ich jetzt lebe im Alltag, in meiner irdischen Existenz, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes. Ich greife nach ihm, ich strecke mich nach ihm aus. Er ist mein Leben, er ist meine Kraft. Das hat mich damals dann beschäftigt und ich habe mich gefragt, Mensch, wie kann ich diese Kraft Gottes erleben? Das ist so viel, das hört sich schön an, wenn andere sagen, Jesus gibt den Sieg. Und wenn Jesus sagt, wenn der Sohn frei macht, der ist recht frei. Und wenn es im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 17 heißt, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen. Da habe ich gedacht, aber wo ist das Neue? Ich fühle mich überhaupt nicht so neu. Und ich musste und durfte begreifen und lernen, das Neue kommt von Jesus her. Wenn etwas neu geworden ist in meinem Leben, dann ist durch Jesus und von Jesus her bin ich neu. Aber ich habe auch die Möglichkeit, in eigener Kraft unterwegs zu sein, auch nach eigenen Gedanken und Vorstellungen. Und wenn ich das mache, dann befinde ich mich auf der menschlichen Ebene. Das ist nicht Gottes Kraft. Christsein ist eigentlich nicht menschlich machbar, sondern ist Christus in uns. Es geht um Gottes Kraft. Und an der Stelle hat man manchmal den Eindruck, bleiben Christen stecken. Und ich wünsche es jedem, dass er betend seine Bibel liest und sagt, Herr Jesus, bitte lass mich das verstehen. Wie ist es? Wie wirkst du in mir? Wie bist du die Realität in meinem Leben? Ich will deine Kraft erleben. Dass wir uns danach ausstrecken. Jesus sagt in der Bergpredigt ganz am Anfang, selig sind, die sind glücklich zu nennen, die hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit. Das meint in dem Zusammenhang nach dem Richtigsein, wie Gottes Leben meint, wie Christsein gemeint ist. Selig sind die, die hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Und das ist, ja, es ist wie eine Entdeckungsreise tatsächlich. Du bist gehalten und gesichert in dem, was Jesus für dich am Kreuz getan hat. Er hat für alle Schuld bezahlt. Von daher ist die Beziehung zu Gott geklärt und in Ordnung. Und nun geht es darum, dass wir lernen, dass in dieser engen Beziehung er der Wirkende in meinem Leben sein soll. Und wenn du auf die Nase fällst, wirst du immer wieder auf die Nase fallen und sündigen und Falsches machen, dann darfst du dadurch lernen, aha, meine Kraft ist es nicht, ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht, den Feind zu lieben und geduldig zu sein in dieser und jener Situation und freundlich zu allen Menschen und was man da noch alles ins Feld führen könnte, muss nur die Bergpredigt lesen oder die 10 Gebote. Sondern Jesus kann es und er will es auch tun. Also, dass die Wurzel tiefer eindringen kann und ich merke, Jesus ist nicht nur für mich gestorben am Kreuz, sondern er ist auch für mich auferstanden, damit ich an seinem Leben Anteil haben soll. Die Wurzel tiefer eindringen, um die Kraft zu suchen und zu finden. Jesus sagt, sie sollen satt werden. Die hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. An der Stelle auch eine Ermutigung, solche, die neu zum Glauben gekommen sind, zu begleiten. Hier in Stuttgart-Vaihingen war die Luise Steiger eine alte, ledige Schwester. Und die hat, nachdem sie mitbekommen hatte, dass ich zum Glauben gekommen war, immer mal wieder angerufen, ha Tobias, wie geht das denn? Oh ja, gell, der Feind, der will uns immer von Jesus wegbringen, aber ich bete für dich und weiß, der Herr ist treu und so weiter. Und gab's andere, die haben mir Mut gemacht. Also ich könnte mindestens eine Handvoll Leute aufzählen. Manchmal denke ich, wenn die nicht gewesen wären, was wäre aus mir geworden? Also erkennen wir auch da unsere Aufgabe im Gebet für andere. Und wir können natürlich auch für uns selbst beten, für tiefere Erkenntnis, den Herrn suchen im Gebet. Aber dass wir diese Situation nicht unterschätzen, sonst könnte das kleine Pflänzchen schnell auch mal verdorrt sein. Ich habe tragischerweise diese Aussage auch von jungen Menschen gehört, die mir gesagt haben, ich habe das versucht mit dem Christsein. Bei mir funktioniert es nicht. Resigniert, aufgegeben. Solchen hätte man sagen müssen, hör mal, Du darfst auf die Nase fallen, ist nicht schlimm. Jesus erwartet nicht von dir Leistung, sondern dass du auf ihn schaust. Such ihn und du darfst entdecken, es ist seine Kraft. Es geht nicht um dein Anstrengen und Mühen, sondern dass du zur Ruhe kommst in ihm. Ich muss der Zeit halber weitermachen, sonst muss ich die Andacht nachher nochmal lesen, was ich am Anfang gelesen habe. Jetzt unter die Dornen. Was ist unter die Dornen gefallen, sagt Jesus. Was aber unter die Dornen fiel, sind die, die es hören und gehen hin und ersticken unter den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden des Lebens und bringen keine Frucht. Ein dritter Herzensboden, der hier beschrieben wird. Ich musste denken, ist eigentlich ein fruchtbarer Boden. Wisst ihr, woher ich das weiß? Ich habe Wald, Fichtenwald unter anderem, und als ich da angefangen habe auszulichten, damit die Bäume mehr Platz haben, kam jetzt Licht auf den Waldboden rein, ja? Und vom Nachbarwald sind viele Sämlinge reingefallen, also Buchen, Eichen, Ahorn, ganz viele. Und ich bin mit meinem Fuhrwerk da kreuz und quer durch meinen Wald gefahren, ab 2007 oder 2009 eher. Und jetzt ist es Naturverjüngung. Also da gehen ganz viele Sachen auf. Aber wisst ihr, was auch aufgeht? Dornen. Oh, ich könnte also 20 Arbeitslose, 14 Tage ohne weiteres beschäftigen. Dürft euch gern melden, wenn ihr zu viel Zeit habt. Da können wir mal ausrichten, damit die kleinen Pflänzchen, die jetzt hochwachsen sollen, auch kleine Fichten hat es da, die kommen nicht hoch, weil die Brombeeren dermaßen überhand nehmen. Aber da musste ich denken, es hat jemand gesagt, wo Brombeeren wachsen, da ist ein guter Boden, hat mir mal jemand gesagt. Also habe ich hier auch, das ist ein guter Boden. Man könnte sagen, das sind Menschen, wow, wenn der Jesus kennenlernen würde, was würde da wohl für Frucht herauswachsen? Er wäre ein Multiplikator, könnte andere Menschen erreichen. Aber wodurch wird es verhindert? Von den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden des Lebens. Sorgen. Jesus sagt in Matthäus 6 etwas dazu und sagt zu seinen Jüngern, ihr sollt nicht so sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Jesus sagt zu ihnen, danach trachten die Heiden, die von Gott nichts wissen. Ich kenne es auch aus dem Gespräch, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber es war jedenfalls diese Aussage, also hör mal, ich bin jetzt noch jung, was soll ich mich da mit der Bibel groß beschäftigen? Ich habe jetzt gerade einen guten Job gekriegt, da muss ich mich reinknien und ich möchte ja auch ein bisschen was erreichen. Schließlich will ich mir noch ein neues Auto kaufen und ein Häuschen würde ich auch bauen und Familie ist gerade am Entstehen. Also ich habe so viel zu tun, ich kann mir doch jetzt nicht leisten, da groß in der Bibel zu lesen und mit diesem Glauben mich zu beschäftigen. Und dann habe ich schon gesagt, okay, Jesus sagt es aber anders. Er sagt, das Erste und Wichtigste ist, dass dein Leben in Gottes gute Hand kommt. Trachtet am Ersten, so sagt es Matthäus 6, 33, trachtet aber am Ersten nach dem Reich Gottes, das heißt, dass euer Leben in Gottes gute Hand kommt und nach seiner Gerechtigkeit, das ist das, was ich vorher schon erwähnt habe, dass der Herr der Wirkende in unserem Leben ist, dass es um seine Kraft und Möglichkeit geht. Jesus sagt, lass das dein erstes Anliegen sein, dass dein Leben in Gottes gute Hand kommt und er der Wirkende in deinem Leben ist, dann wird euch das andere alles zufallen. Zufall, ja, das ist ein schöner Zufall, den Jesus da verspricht. Dann habe ich in diesem Gespräch auch gesagt, so, und was ist, wenn du die Karriere leider ganz oben bist und niemand kann dich ausstehen, weil du gar nicht weißt, wie man mit anderen Menschen umgeht? Wenn du zwar oben bist, aber von denen, die unter dir sind, gehasst wirst, ja, da könnte der Betrieb viel mehr funktionieren und viel profitabler auch funktionieren, wenn ein gutes Miteinander wäre. Aber das ist heute ein Riesenproblem. 80% aller Probleme in den Betrieben sind nicht fachlicher Art, sondern zwischenmenschlicher Art. So hat ein Bruder vor 25 Jahren, meine ich, schon mal gesagt, oder 20 Jahren, das ist heute nicht besser geworden. Und wir haben den Eindruck, Leute qualifizieren sich bis ganz nach oben, aber für das Zwischenmenschliche ist keine Qualifikation vorhanden und kann auch nicht sein, denn der Mensch ist von Natur ein Egoist. Und er kann es tarnen und schön tun, um seine Ziele zu erreichen, aber dass Menschen mit dir gerne zusammenarbeiten, das hängt damit zusammen, wenn Jesus dein Leben prägen kann. Ja, oder wenn du dann krank wirst, plötzlich, eine Krankheit dich ausnockt, Oder wenn die Ehe zerbricht, Beziehungen zerbrechen, ja was dann? Sorgen, Reichtum, Freuden des Lebens. Reichtum, Paulus schreibt im 1. Timotheusbrief, Kapitel 6, Geiz oder andere Übersetzung sagt, Habsucht ist eine Wurzel allen Übels. Das kann man sich weiter ausdenken, was das bedeutet. Muss zum Schluss kommen. Auch da wollen wir beten für Menschen, dass sie die Prioritäten richtig setzen. Und vielleicht kann man sagen, dass manche Heimsuchung, die Menschen erlebt haben in Schicksalsschlägen, dass sie dazu gedient hat, dass Prioritäten plötzlich anders gesetzt wurden. Das wünscht man sich nicht. Warum ist es aber doch immer wieder so, dass Menschen erst durch Schicksalsschläge aufwachen und die Prioritäten ihres Lebens anders setzen? Ich sage immer, wir können es doch vorher schon begreifen und müssten dann nicht solche Wege erleben. Gott meint es ja gut. Er sucht uns Heimsuchung. Manchmal auch durch Schicksalsschläge, dass Menschen da zur Umkehr finden. Wir wollen für sie beten, wir wollen auch für uns selbst beten, dass wir nicht die Prioritäten irgendwann falsch setzen. Paulus schreibt das in 1. Korinther, in 1. Timotheus 6 über Menschen, die mal gut unterwegs waren. Danach hat etliche gelüstet und sie sind abgeirrt vom Glauben, schreibt er. Und nun zum Schluss, das aber auf dem guten Land, das sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Ich habe eingangs gesagt, wir können jetzt rüberschauen nach Kapitel 7 noch zu dieser Frau, die ich beschrieben habe. In ihr Leben ist diese Botschaft durch die Begegnung mit Jesus, das Wort Gottes in Form von Jesus, tief in ihr Leben, in ihr Herz eingedrungen. Und bei dieser Frau können wir etwas erkennen, was das Wort Gottes da bewirkt. Sie hat sich keine Gedanken gemacht darüber, was diese Männerriege, in die sie da eingebrochen ist, unerhörterweise, was die sich dabei denkt. Sie war nur von einer Sache bestimmt und geleitet. Die Liebe zu Jesus, das tiefe Ergriffensein von ihm. Und insofern geht es bei diesem Thema, lass dich nicht ablenken, schlussendlich ganz zentral um diesen Punkt, lass dich nicht von Jesus ablenken. Bleibe bei ihm, suche ihn. Und wenn du den Eindruck hast, oh, Christsein ist so ein bisschen eine langweilige Sache, dann sage ich dir, du hast zu wenig verstanden, wer Jesus ist. Darum bete, dass du tiefere Erkenntnis von ihm bekommst und du sagen kannst wie der Apostel Paulus, ich bin ergriffen von Jesus. Wovon bist du ergriffen? Diese Frage kannst du dir ja stellen. Aber dass unser Leben und unser Herz von Jesus ergriffen ist, dann wird das Richtige herauskommen. Diese Frau war zutiefst berührt, überwältigt und ergriffen von Jesus. Und deshalb hat sie etwas zum Ausdruck gebracht, was sie sich gar nicht vorgenommen hatte. Und das ist das Geheimnis des Evangeliums. Das Evangelium von Jesus ist eine Kraft Gottes, das Leben verändert und prägt. Deshalb lass dich nicht von Jesus ablenken, sondern konzentriere dich auf ihn, bis du wirklich sagen kannst, und das hat mich als jungen Christ einmal so angesprochen, als ein älterer Bruder in einer Predigt gesagt hat, kennst du Jesus? Kennst du ihn wirklich? Und seine Augen funkelten, das strahlte und sprühte so raus, dass ich dachte, meine Herren, der hätte Direktor oder sonst irgendwas werden können. Aber er hat vieles davon liegen gelassen und war mit Jesus unterwegs, ergriffen von Jesus. Hat mich auch gepackt, auch so Begegnungen mit Friedhold Vogel, denke ich immer noch zurück und dachte, wow, ein Mann ergriffen von Jesus. Danach wollen wir uns ausstrecken und das wünsche ich uns allen. Wir wollen für uns beten und für andere beten, dass unser und andere Herzensboden zu unser aller Heil bearbeitet wird und der Same des Wortes Gottes, Jesus selbst, in unserem Leben reichlich Frucht trägt, er zum Ausdruck kommt, verherrlicht wird und Menschen zu ihm finden dürfen. Amen. Dann wollen wir noch beten. Lieber Herr Jesus Christus, ich will dir von ganzem Herzen Danke sagen, dass du damals so Menschen beeindruckt hast und sie angesprochen hast und sie dir nachgefolgt sind, wie du das bei dieser Frau getan hast. Wir wissen gar nicht viel über sie, aber sie war überwältigt von dir. Und ich danke dir, dass du auch heute noch Menschen ansprichst, auch uns gerufen hast, die wir hier sind und dich schon kennengelernt haben. Aber wir denken auch an Menschen, die dich noch nicht kennen. Und ich bitte dich, erinnere uns durch deinen Heiligen Geist, dass wir immer wieder für sie beten und nicht vor dem Menschlichen unmöglich stehen bleiben. Denn du bist der, der alles kann und der will, dass allen Menschen geholfen wird und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gebrauche du uns, gebrauche auch diese Gemeinde hier in Vaihingen, damit Menschen, die hoffnungslos sind, dich erkennen und bei dir zur Ruhe finden, Vergebung und eine ganz neue Perspektive für ihr Leben finden. Vielen Dank, dass du heute noch wirkst, dass du der Lebendige und der Allmächtige bist. Wir beten dich an. Amen.